Hallo und herzlich willkommen zu Alle Bücher müssen gelesen werden von und mit Klaus Varias, dem besten und einzigen deutschsprachigen Podcast, der sich nur mit fantastischer Literatur auseinandersetzt. Und an dieser Stelle einen schönen Gruß aus Taiwan, wo ich jetzt wieder bin. Wenn ich im letzten Podcast noch gesagt habe, dass ich 5 Podcasts in 5 Tagen aufzeichnen wollte, hat sich leider nicht gespielt aus verschiedenen Gründen. Seit dem letzten Podcast, also ich war in Kalifornien, ich war dann fast 3 Wochen zu Hause und bin jetzt wieder in Taiwan, wo ich voraussichtlich 1 bis 2 Monate bleiben werde. Also genug Zeit zum Aufzeichnen. Und ich habe es eben nicht geschafft, die letzten 2 Podcasts von George R. R. Martin zusammenzukriegen. Ändert aber nichts für Sie, lieber Zuhörer, denn ich werde einfach jetzt aufzeichnen. Das heißt, dieser Podcast ist dann Teil 4 in meiner Reihe über die anderen Bücher von George R. R. Martin. Und diese beiden Bücher, oder die beiden Bücher, um die es heute gehen wird, das sind die beiden Bücher Panaroma von Tom Robbins und Armageddon Rock von George R. R. Martin, wie gesagt. Und warum diese beiden Bücher? Tja, Grundthema oder Grundtenor dieser beiden Bücher sind die 60er Jahre, beziehungsweise genau zu sein, die ausgehenden 60er Jahre. Und bevor ich mit denen anfange, noch ein paar Wörter zur eigenen Sache. Ja, was diesen Podcast hier angeht, ich produziere den, wie gesagt, folgendermaßen. Ich lese die Bücher natürlich. Das mache ich normalerweise, wenn ich unterwegs bin in einem Flugzeug oder irgendwas, wenn ich auf irgendwas was warten muss, wo ich lesen kann. Dann gibt es einen zweiten Teil. Das ist der Teil, wo das ganze Gelesene eingesinkt und verarbeitet wird. Und es gibt einen Teil, wo etwas aufgezeichnet wird. Und das findet meistens an unterschiedlichen Orten statt. Ich habe zum Beispiel in meinen 3 Wochen Urlaub kein Buch angerührt, weil ich keine Zeit gehabt habe dafür. Aber ich habe Zeit gehabt zum Nachdenken. Und das wirkt sich folgendermaßen aus, dass ich nämlich für diesen Teil von diesem Podcast eben für das Buch George R. R. Martin den richtigen Gegenpart gefunden habe. Das war nämlich alles andere als wie leicht. Aber bevor wir noch dazu kommen, nochmal ein Verweis auf andere fantastische Podcasts. Ich behaupte immer, dass ich der Einzige bin. Leider stimmt das nicht, oder beziehungsweise es hat nie gestimmt. Wie dem auch sei, ich habe jetzt einen Haufen Zeit gehabt, um andere Podcasts zu hören, und ich möchte zumindest mal ansprechen. Es gibt den Utopia-Podcast, wo eben Utopien durchbesprochen werden. Es gibt den hervorragenden Spoiler-Alert-Podcast, wo jeweils in einer Episode über 2 bis 3 Stunden über ein Buch geredet wird und das gründlich auseinandergenommen und analysiert wird. Beziehungsweise nicht ganz so gründlich. Also aufgrund dieses Podcasts habe ich jetzt bereits 3 andere Podcasts in Planung. Einfach als eine Art Gegendarstellung. Aber über das reden wir, wenn es soweit ist. Und es gibt auch den hervorragenden Podcast Schriftsonar, der leider viel zu wenig oft erscheint, nämlich nur 1 oder 2 Mal im Jahr leider, der hervorragend und hochprofessionell produziert ist. Nicht wie mein Rumpel-Podcast hier, aber ja, wie wir das erwähnt haben, also es gibt noch andere fantastische Podcasts auf der Webseite. Auf meiner Webseite ist eine Linkliste zu anderen deutschsprachigen fantastischen Podcasts, denn die sind leider nicht einfach zu finden, beziehungsweise, fast überhaupt gar nicht, wenn man unter iTunes sucht. Also wenn ich unter iTunes noch meinen eigenen Podcast suche mit ein paar Schlagwörtern, dann finde ich diesen scheiß Podcast überhaupt gar nicht. Naja, okay, kann man nichts machen. Kommen wir einfach mal zu den beiden Büchern von dieser Woche. Und wie gesagt, wir haben hier das Thema dieser Woche, die verbindende Grundlage zwischen den beiden Büchern ist eben die 60er Jahre, beziehungsweise das Ende der 60er Jahre. Und da würde ich mal sagen, fangen wir einfach mal mit dem ersten Buch an. Und das wäre Panaroma von Tom Robbins, nicht zu verwechseln mit Tim Robbins, den Schauspieler. Das tue ich nämlich dauernd. Ja, wieder mal sei, wie bin ich zu diesem Buch gekommen? Ich habe nicht die geringste Ahnung. Müsste über eine Amazon-Liste gewesen sein. Tom Robbins ist tatsächlich ein relativ bekannterer Schauspieler, als Redner, Autor. Und der, also beziehungsweise dieses Buch, das hat ein bisschen größere Wellen geschlagen. Auf Amazon hat es tatsächlich 50 Reviews, das ist schon ziemlich anständig. Und tatsächlich, wie in Kalifornien war, da wurde eben Tom Robbins eben auch mehrmals erwähnt im Radio. Tatsächlich ist anscheinend in den USA noch ein ziemlich populärer Autor, sagen wir es mal so. Zumindest einer, dessen Namen man kennt. Ja, kommen wir mal zur Person selber. Wie gesagt, Name Tom Robbins, geboren 1932. Das heißt, er ist schon relativ beachtlich alt. Wenn man tatsächlich sein Foto ansieht auf der Wikipedia-Page, dann schaut er gar nicht so aus. Ja, hat sich gut gehalten. Erstaunlich gut sogar. Ja, wie der Marcel. 1932 geboren, aufgewachsen in Virginia. Hat sich oft beim Militär herumgetrieben. Hat tatsächlich eine Zeit in Korea verbracht, während des Koreakrieges. Und hat Journalistik studiert. Mehr oder weniger erfolglos. Ja. Hat dann ab ungefähr 1970, 75 oder so angefangen, Bücher zu schreiben und ist damit ziemlich populär geworden. Ja, wenn man seine Bücher jetzt nicht so kennt, es ist eines verfilmt worden, Even Cowgirls Get the Blues mit Uma Thurman und Keanu Reeves, hat damals eine goldene Himbeere eingeheimst, der Film, der ziemlich übel ist. Aber das Buch oder beziehungsweise seine Bücher machen relativ Spaß, obwohl er teilweise einen herben Humor hat. Ja, kommen wir einfach mal so zu seinem ja, zu dem Buch, um das es heute geht, Panaroma. Ja, warum wird dieses Buch, genau dieses, in diesem Podcast besprochen? Weil es in diesem Podcast um die 60er Jahre geht und es war gar nicht so einfach, ein fantastisches Buch zu finden, das da in den 68er, also das in den 60er Jahren spielt. Das hat mir einiges Kopfzerbrechen gemacht. Ich wollte jetzt ein anderes Thema wählen. Ja, ich habe da verschiedene Überlegungen angestellt und ich bin dann Gott sei Dank auf na, Robbins gestoßen und ja, und ich habe dieses Buch Panorama gelesen und es hat mir damals relativ gut gefallen. Obwohl dazu sagen muss, es ist relativ vollgestopft ist mit einigen Esoterikzeug. Naja, lassen wir das mal. Um was geht's das Buch in dem Buch? Um was? Wo spielt dieses Buch? Um was geht es in dem Buch? Tja, es spielt. Es gibt zwei Handlungsebenen. Die erste spielt im 8. Jahrhundert und Center dieser Handlung ist ein tschechischer König oder böhmischer König, also ein wahrscheinlich böhmischer König namens Alobar und seine geliebte Kudra. Und es gibt noch eine zweite Handlungsebene, die spielt in der Gegenwart, also um jetzt genau zu sein, müsste es wahrscheinlich in den 1970er Jahre gewesen sein, weil das Buch ist eben, wie gesagt, schon ein bisschen älter. Ja, nichtsdestotrotz, es spielt in der Gegenwart und in der Gegenwart haben wir verschiedene Hauptfiguren, die sich alle mit Parfümherstellung beschäftigen. Daher auch der Name, wie gesagt, dieses Buches Panaroma, das Jitterbug-Parfüm. Ja, kommen wir jetzt einfach mal zur Geschichte. Also geben wir einen kurzen Abriss. Also wie gesagt, dieser Hauptprotagonist in der Vergangenheit ist dieser böhmische König, der im 8. Jahrhundert lebt und weil er ein König ist, ein relativ gutes Leben führt. Allerdings hat er ein Problem, und zwar das, er wird älter. Und in diesem böhmischen Königreich gibt es eben diesen Brauch, dass wenn der König eben älter wird, beziehungsweise mal graues Haar hat, dann wird er umgebracht und einen neuen König ersetzt. Alobar lehnt das aber ab, aus verschiedenen Gründen. Also vor allem, wenn er nicht sterben will. Also um genau zu sein, dieses Nicht-Sterben-Wollen ist der Hauptgrund. Und bevor es eben so weit kommt, verdrückt er sich aus seinem Schloss mit Hilfe eines Zauberers und mit seiner Lieblingsfrau. Ja, der hat in einem Harem auf dem Schloss. Und ja, er fängt eben an, ein Leben als, was soll ich sagen, Bauer. Ja, klar. Er fängt an, ein Leben als Bauer zu führen, weil er will einfach nur leben und, tja, mit seiner Frau Liebe machen und das war's, bis halt eines Tages wieder vor so eine Situation kommt und er eigentlich sterben müsste und, tja. Er macht sich dann aber auf und er setzt sich selber zum Ziel, er will dem Tod entkommen. Und dazu macht er sich auf Richtung Indien über, naja, ein paar Umwege, sagen wir es mal so. Denn in Indien gibt es anscheinend, oder wenn man den Gerüchten glauben mag, eine Gruppe von Mönchen und diese Mönche haben eben das, tja, das Rezept der Unsterblichkeit gefunden oder erfunden. Und ja, das war mal die Storyline in der Vergangenheit mal fürs Erste. Kommen wir zur Storyline in der Gegenwart und da geht es um Parfum. Und zwar schaut es so aus, dass wir drei verschiedene Parfumhersteller haben, die da gegeneinander im Streit liegen oder die halt auf der Suche sind nach einem neuen Duft. Da wäre eben als erstes Priscilla, die eine Hobby-Parfüm-Mixerin ist und als Aushilfskellnerin in einem McDonald's-Restaurant arbeitet. Und die ist eben auf der Suche nach, ja, also die hat etwas in ihrem Besitz und das ist ein altes Parfümfläschchen, wahrscheinlich 300 Jahre alt. Und in diesen Fläschchen sind noch ein paar Tropfen von Parfüm drinnen. Und dieses Parfüm tja, wie soll ich sagen, es riecht außergewöhnlich und Priscilla schreibt diesem Parfüm tatsächlich fast schon tja, magische Eigenschaften zu und sie will eben herausfinden, woraus dieses Parfüm eigentlich gemacht wird. An dieser Stelle kriegen wir auch einen Abriss über Parfümherstellung. Also, bestimmt kennt jeder dieses Buch von Patrick Süskind, Das Parfüm, geht in die fast gleiche Richtung. Also wir bekommen einiges an Informationen über Parfümherstellung, auch von den anderen beiden tja, Parfüm Manufakteuren, sagen wir es mal so. Wir haben eine Madame Chevalier und ihre Gehilfin Vlou in New Orleans, die eben auch eine kleine Parfüm-Boutique betreiben und auch auf der Suche sind nach etwas Neuem, damit sie halt zu alten Ruhm wieder zurückgekommen. Und wir haben einen gewissen Marcel, der eben der Vorstand einer großen internationalen Parfüm, wie soll ich das, eines großen internationalen Parfümherstellers ist, der eben einen wahnsinnig guten Geruchssinn hat und eben auch, tja, ein parfümbegeistertes Wesen ist. Wie diese beiden Storystränge jetzt zusammenspielen, das ist etwas, naja, konfus. Der wichtigere Storystrang ist eben der Storystrang um Alobar, also den König, der eben in der Vergangenheit auf der Suche nach der Unsterblichkeit ist. Ja, um den Storystrang ein bisschen zu vertiefen, schaut es so aus, dass es eben auf dem Weg nach Indien macht und dort trifft er seine Frau Schrägstrich Geliebte, ein junges Mädchen namens Kudra und tja, die beiden kommen ziemlich schnell zusammen und sie machen sich eben auf in Richtung eines Klosters, eines tibetanischen Klosters und dort ja, bekommen sie einige esoterische Hinweise und wie es aussieht oder wie das Buch ein bisschen voranschreitet, sieht es eben so aus, dass die beiden doch das Rezept für das ewige Leben entdecken. Ja, was da noch reinspielt, das ist, tja, wie soll ich das sagen, so eine Art der Hippie-Philosophie. Wir haben nämlich noch göttliche Einflüsse. Wir haben nämlich den Pan, also den griechischen Gott, der da auch seine Kreise zieht, sagen wir es mal so, der immer wieder so eine Art Gastauftritte hat und dort seine also, wie soll ich sagen, philosophisch-religiösen Einsichten absondert. Das ist auch das übernatürliche Element in diesem ganzen Buch. Ja, mal schauen, habe ich es vergessen. Das ist mal die Geschichte in den groben Zügen. Also wir haben diese zwei Ebenen, die Love Story in der Vergangenheit und die Suche auf den Parfum in der Gegenwart. Natürlich hängt das beides zusammen. Ist ja gar nicht so schwer zu erraten, wie das zusammenhängt. Was wir noch drinnen haben in diesem Buch, ist eben dieses ESO-Geschwurbel, dieses ewige Leben. Also, tja, wie gesagt, dieser Robbins ist anscheinend ein Kind der 60er Jahre, beziehungsweise haben alle seine Romane so einen gewissen Hippie-Hauch, beziehungsweise so alternativen Lebensstil-Hauch. Und das ist eben auch dort drinnen. Also, um das jetzt mal ein bisschen abzukürzen, das ewige Leben wird erreicht durch richtiges Atmen, gute Ernährung, einen Haufen Sex haben und heiße Bäder. Also, wer es nachprobieren will, bitte, das ist das Rezept für das ewige Leben nach Tom Robbins, nicht Tim Robbins. Na, lassen wir das mal. Und tja, das ist das dann. Kommen wir jetzt zu den Elementen in dem Buch, da haben wir vielleicht mehr davon. Ja, was dieses ESO-Geschwurbel angeht, da haben wir natürlich ja einiges davon. Und es ist auch so der wie soll ich sagen, was? Ja, doch esoterische Background in diesem Buch. Wir haben da einen Haufen, tja, wie soll ich das sagen? Viele Einsichten von, also dieser Bahn ist eben eine Figur, die auftritt und der Witz bei diesem Bahn ist eben, dass er immer schwächer wird, weil er tja, von Jesus bzw. der Christenheit verdrängt wird. Also von dem ganzen Monotheismus. Und ja, unter anderem bekommen wir halt mit, was Pan über die Jahrhunderte treibt, wer immer schwächer wird. Und ja, vor allem dieses, wie soll ich sagen, der Pan versus Jesus, das ist so der Überbau, der diesen Roman halt immer wieder Verwendung findet. Zum Beispiel, ja, diese ganze Unsterblichkeitsgeschichte, das wird eben alles auf Pan und Jesus runterbegriffen. Also die Unsterblichkeit im Diesseits, die Unsterblichkeit im Jenseits. Ein weiteres Element, was natürlich in dem Buch drin ist, das ist Parfum bzw. Parfumherstellung. Wobei ich das fast witziger finde als wie im dem Buch Das Parfüm von Süßkind. Das einfach deswegen, weil tja, Robbins das irgendwie anschaulicher macht und der tragt auch seine Sprache etwas bei. Ja, was man dazu sagen muss, das Buch ist äußerst witzig geschrieben, wenn man sich auf den Humor einlassen kann, was eben nicht jeder kann. Ja, ein weiteres tragendes Handlungselement, das ist Rote Bete. So fängt das Buch tatsächlich an. Wir bekommen überall in dem Buch drinnen aus irgendeinem Grund, also ich weiß den Grund schon, wenn ich das Buch gelesen habe, aber für den Leser ist es nicht ganz offensichtlich, kriegen wir eben Anekdoten oder Fun Facts über rote Beete, beziehungsweise in Österreich heißt rote Rüben serviert. Ja, kann man mögen, kann man nicht mögen. Und was das angeht, kommen wir auch zu dem Kritik zu dem Buch. Das hat zwar überwiegend gute Kritiken bekommen, ich habe natürlich die schlechten bei Amazon durchgelesen und da wird eben bemängelt, dass der Handlungsfaden in dem Buch relativ sperr und zäh ist. Es wird verglichen mit einem Schaufelraddampfer, das über den Mississippi drüber tigert. Es passiert nicht viel, es ist nicht unbedingt wahnsinnig dramatisch und es fehlt irgendwie ein klarer Fokus. Ich kann das ein bisschen bestätigen. Also wie gesagt, dieses Buch dient vor allem dazu, diese komischen Ideen da ein bisschen eine zu verpflanzen. Ich glaube, daran liegt dem Autor mehr, als wie ihm daran liegt, die Geschichte zu erzählen. Und was noch drinnen ist, das ist so eine komischen, bildhafte Metaphern, die nicht jedermanns Geschmack sind. Tatsächlich habe ich das Buch nicht da, ich habe das andere Buch von George R. R. Martin nicht da. Das heißt, es gibt heute keine Lesung aus dem Buch, tut mir leid. Aber zumindest einen Satz habe ich gefunden, den lese ich jetzt einfach mal vor. Und zwar, es geht um Kudra, das erste Mal Adobar über den Weg läuft. Und da stellt sie erschrocken fest, dass sie so nass war, dass Kinder ihre Spielzeugboote in ihrer Unterhose hätten schwimmen lassen können. Ja. Das sind diese bildhafte Metaphernsprache, die auch für Erotik nicht halt macht. Und die finden einige Leute sehr zum Bemängeln. Das heißt, tja, man muss diese Art von Schreibweise mögen. Liest sich ein bisschen so wie Pratchett, nur für Arme. Ja, wie gesagt, mir hat das Buch damals gefallen. Man kann es lesen. Wenn man aber allergisch gegen Esoterik ist, dann sollte man die Finger davon lassen. Ja. Und dieses Buch habe ich nur deswegen aufgenommen, weil es in unserem Hauptevent heute natürlich wieder um George R. R. Martin geht, um das Buch Armageddon Rock. Und in diesem Buch geht es eigentlich praktisch nur um die 60er Jahre. Und zwar schaut das Ganze so aus, also über George R. R. Martin verrät es nichts mehr, außer dass er 1948 geboren ist. Und das ist von daher von Bedeutung, als wie, dass das Buch tja, wann spielt dieses Buch? Es schaut so aus, dass es in diesem Buch um eine Band gibt, die in den 60er Jahren aktiv war, bis 1971, wo sie sich aufgelöst hat. Also es handelt sich um eine fiktive Band. 1971 war Martin meiner Rechnung nach ungefähr 24 Jahre alt. Und in dem Buch gibt es einen Handlungssprung bis 1983, wo das Buch, also bis 1983, wo Martin dann eben 36 Jahre alt gewesen sein muss. Und das Buch, also es ist ein bisschen kompliziert, das Buch ist auch 1983 erschienen. Das heißt, wir haben in diesem Buch zwei Zeitebenen, einmal die 1983er Jahre, wo eben das Buch spielt und wo das Buch Armageddon Rock erschienen ist. Und in diesem Buch haben immer wieder auf Ereignisse angespielt, die eben zwischen 1960 bis 1971 passiert sind. Ja, warum ist das so wichtig? Weil es eben in diesem Buch um die 60er Jahre geht. Also sehr stark sogar. Es ist, würde ich sagen, es wird auch immer wieder bezeichnet als das Buch, das den Geist der 60er Jahre am besten einfängt. Ja, aber um was geht's denn jetzt überhaupt? Ja, das Ganze schaut so aus, dass, hier kommen wir jetzt einfach mal zur Geschichte, dass ein Musikproduzent aufgefunden wird. Und zwar heißt der Jamie Lynch und der wird ermordet, indem ihm das Herz herausgeschnitten wird, während auf seinem, na, was war das, auf seiner Musikanlage das immer gleiche Lied läuft. Und zwar ein Lied der Band die Nazguls. Und ja, und dieser Mord leitet eben etwas ein, und zwar schon so ist, dass die Hauptprotagonist, also der Hauptprotagonist auf den Plan tritt, und das ist Sandy Blair. Dieser Sandy Blair, das ist tja, ein ehemaliger Hippie, jetzt ist Journalist, Schrägstrich Musikjournalist bei einer amerikanischen Zeitschrift. Also wer jetzt denn, na was, Mother Jones, The Rolling Stone kennt, diese amerikanische, ja, wie soll ich jetzt sagen, politische, musikalische Zeitschrift und so weiter und so fort. So kann man sich eben diese Zeitschrift arbeitet, für die Sandy Blair gearbeitet hat. Und er hat eben eine Beziehung zu diesen Toten. Und zwar schon so aus, dass dieser Jimmy Lynch eben Musikmanager war. Und er war Musikmanager der Band die Nazguls. Also Nazguls, was das angeht, wer sich noch daran erinnert, es gibt ja dieses Buch Der Herr der Ringe, und das sind die Nazguls, diese drachenähnlichen Flugwesen, auf denen die Ringgeister reiten. Und zwar wird das in dem Buch so dargestellt, dass diese Band eben, tja, eine, oder wahrscheinlich die bedeutendste Band der 60er Jahre war, also größer als wie die Beatles oder die Rolling Stones, nur dass eben etwas passiert ist, was da passiert ist, der Leadsänger, der Leadgitarrist wurde eben auf offener Bühne erschossen im Jahre 1971, und tja, deswegen ist die Band irgendwie untergegangen. Das heißt, die ist irgendwo in der Versenkung verschwunden, und niemand will sich mehr so richtig an diese Band erinnern, obwohl sie eben damals ein riesiges Ding war. Das ist was, eine Art Anti-Beatles, kann man es mal sagen, oder ein dritter großer Player, der halt gewaltigen Einfluss auf die ganze Musiklandschaft genommen hat. Ja, ja, was das angeht, ich muss jetzt einmal was verlieren über mich und Musik. Und zwar, ich kenne mich leider überhaupt gar nicht aus. 1978 geboren, und ich habe mich weder für die Beatles noch für die Rolling Stones interessiert und interessiere mich nicht mal besonders für Musik im Allgemeinen. Und ja, aber ich finde das Buch trotzdem wahnsinnig gut, und zwar deswegen, weil, wie soll ich sagen, diese Band, diese nicht existente Band, also die nicht wirklich existierende Band in Nazguls, die wird eben wahnsinnig ausführlich und detailliert beschrieben. Wie ich das auch von anderen Musikjournalisten kenne. Tja, ich höre andere Podcasts auch noch, und es gibt da diese Radio-Features, diese ARD-Radio-Features, und da kommt es ab und zu vor, dass eben, tja, Bands beschrieben werden. Also ich habe jetzt gerade ein Podcast gehört über, was war das noch schnell, müsste die Beatles gewesen sein, und von, ja, über die Monks und so weiter und so fort, und ich habe diese Art der Berichterstattung immer als wahnsinnig interessant erfunden, weil eben Musik eben doch mehr ist als wie nur Musik, und um dieses geht es eben in diesem Buch auch. Ja, aber kommen wir einfach mal zu dieser Geschichte, oder was geht da jetzt ab? Also tatsächlich ist es so, dass dieser Jamie Lynch ermordet wird, und zwar genau, jetzt muss ich lügen, 13 Jahre nachdem, also am gleichen Tag, an dem vor 13 Jahren eben dieser Leadgitarrist mit Namen Patrick Henry Hobbins, sogenannt der Hobbit, ermordet wurde. Das heißt, tatsächlich hat das so ausgeschaut, dass diese Nazguls so eine Art riesengroßes Konzert gegeben haben, so eine Art Anti-Woodstock, was das angeht. Lasse sich der Autor halt in dem Buch auch noch aus. Und während dieses Konzerts, während diesen alternativen Woodstocks, wurde eben dieser Lead-Gitarrist erschossen, und 13 Jahre auf den gleichen Tag später, wie gesagt, dieser Jimmy Lynch, und dieser Tod, Also der Sergeant Minch wurde nicht erschossen, ihm wurde das Herz herausgeschnitten. Und dieser Todesfall, der wirft eben Wellen. Und zwar schaut das so aus, dass dieser Sandy sich eben aufmacht, um die übrig gebliebenen Mitglieder der Nazgûls, also dieser Band, er will sie aufsuchen und interviewen. Und ziemlich der Erste, auf den er trifft, das ist eben, ja, weiß ich jetzt gar nicht mehr genau, es ist schon so lange her, dass ich das Buch gelesen habe. Jedenfalls trifft er auf jemanden, der eben diese Band wiederbeleben will. Und zwar stellt es so aus, dass er auf einen, dass ein Doppelgänger von Hobbins aufgetaucht ist. Das heißt, tja, dieser Hobbins, er hatte diesen Spitznamen der Hobbit gehabt, und das hat eben daran gelegen, dass er tja, ausgeschaut hat wie einer, um es jetzt mal kurz zu machen. Also wie gesagt, er hat ja diesen komischen Namen gehabt, Hobbins, und Hobbit ist jetzt weiter weg davon. Und tja, er war eben ein Albino tatsächlich, er hat so komische, er war nicht besonders groß, hat lockige Haare gehabt und so weiter und so fort. Also er hat einen Hobbit ziemlich ähnlich geschaut, und tatsächlich ist jetzt, tja, jemand aufgetaucht, der diesen Hobbins eben zum Verwechseln ähnlich sieht. Und auch wenn er jetzt nicht das musikalische Talent von diesen Hobbins hat, aber er sieht ihm doch zum Verwechseln ähnlich. Und die Idee, die halt auftaucht, ist, man will eben die Band wieder zusammenbringen, die Nazgûls, und tja, eine Comeback-Tournee schmeißen mit diesem Hobbins-Double als, tja, Hobbins-Double, eh klar. Und das passiert dann auch. Sandy macht sich auf, dass so die Band versammelt sich wieder aus verschiedenen Gründen. Tatsächlich ist es den Mitgliedern dieser Band nicht unbedingt gut ergangen, nachdem sie bei der Band ausgestiegen sind. Wer das wissen will, soll einfach das Buch lesen. Und tja, die Band versammelt sich wieder, und tja, sie setzen oder sie wiederholen ihre Tournee. Also sie wiederholen diese Tournee, die eben damit geendet hat, damals, dass beim letzten Konzert dieser Hobbins eben erschossen wurde. Diese Tournee wird wiederholt, und während dieser Tournee spielen sich eben komische Sachen ab. Tja, es spielen sich komische Sachen ab, und Sandy Blair will sich eben heranmachen, also er will unter anderem herausfinden, was denn jetzt eigentlich mit Jimmy Lynch passiert ist, warum der eben ermordet wurde. Und so kommt es eben, dass er halt während dieser Tournee unter anderem seine alten Hippie-Freunde wieder aufsucht, die da komische Karrieren hingelegt haben. Unter anderem, also ich muss jetzt mal kurz zu halten, finden wir einen Freund von ihm, der eben zu LSD genommen hat und seitdem nicht mehr vom Trip runtergekommen ist. Und ein anderer Freund von ihm ist eben in den Untergrund gegangen, weil er eben, tja, damals terroristische Anschläge verübt hat, aus welchem Grund auch immer. Und so bekommen wir eben, ja, ja, was muss ich jetzt lügen? Nicht wirklich die 60er Jahre vorgeführt, sondern eher das Vergehen der 60er Jahre. Das ist so ein Punkt in diesem Buch. Also wie gesagt, das Buch spielt tatsächlich im Jahr 1983, und in dem Buch sind eben auch schon seit dem Tod von Hobbins diese 13 Jahre ins Land gezogen, und die Dinge haben sich geändert, und eben nicht unbedingt zum Besseren, was man schon an der Person von Sandy Blair sehen kann. Tja, der hat damals eben als, ich glaube, als Roadie gearbeitet für die Nazgûls, und arbeitet inzwischen eben als Journalist, hat sich ein Reihenhaus gekauft, hat eine Frau, hat Probleme mit der Frau, will sich scheiden lassen und so weiter und so fort. Tja, was das angeht, das ist so ein Element in diesen Büchern von Martin, oder darum geht es ja in diesem Podcast genau. Also wir wollen herausfinden, warum die anderen Bücher von Martin, beziehungsweise was können wir aus den anderen Büchern von Martin eben über Game of Thrones aussagen. Und kommen wir dazu, zu diesen Elementen in diesem Buch. Ja, da haben wir als erstes mal die Ermordung von diesen Musikagenten, also den Agenten der Band, diesen Jamie Lynch. Und diese Ermordung, die hat natürlich Gründe und tja, Konsequenzen, um es jetzt mal so zu sagen. Und wir haben diese Ermordung mehr oder weniger 1:1 in Game of Thrones drinnen. Das ist die Ermordung von James Arryn, wenn es nicht alles täuscht. Also sogar der Name klingt schon ziemlich ähnlich. Wer sich erinnert, in der ersten Staffel, in der ersten Folge wird die Hand des Königs ermordet. Das führt dazu, dass die ganze Scheiße ins Rollen kommt. Und hier ist es nicht unähnlich. Und sogar die Motive, warum dieser Jamie Lynch ermordet wurde, die sind in beiden Büchern, also in Game of Thrones und in Armageddon Rock, ähnlich. Ja, das mal das. Dann haben wir eben das zweite Element, was eben herausragend ist in Armageddon Rock, das ist diese, warte mal, das muss ich mal ein bisschen ausholen, diese Atmosphäre diese aufgeladene Atmosphäre, beziehungsweise das Ende der 1960er Jahre. Ja, warum ist das immer so besonders? Also, wenn man sich Game of Thrones anschaut, dann hat man auch da drinnen, beziehungsweise die Figuren haben das, die haben eine romantische Verklärung der Vergangenheit. Also, es gibt einen sehr starken Hang zur Romantik. Wer sich das mal anhören will, ich habe diesen Podcast gemacht zu Behind the Wall, zu dem Sachbuch zu den Ereignissen zu Game of Thrones. Und das haben wir eben auch in Armageddon Rock sehr, sehr, sehr stark drinnen. Also wir haben diese mythische Zeit der 60er Jahre, die eben 1971 endet hat. Und während dieser Zeit sind eben, tja, wie soll ich sagen, bezeichnende Dinge passiert. Also es sind Dinge passiert, die eben diese Welt gestaltet haben, beziehungsweise damals war alles besser. Das glaubt zumindest dieser Sandy, der eben, tja, wie gesagt, seine Kollegen aus der damaligen Zeit abklappert und eben deren Werdegang verfolgt, und der hat sich zumeist nicht zum Bessern verändert. Wie auch die Mitglieder Nazguls, also die Mitglieder dieser Bands, deren Karrieren nach 1971 sind auch nicht unbedingt besser geworden. Ja, das ist das. Also wir haben diese romantische Atmosphäre, diese Vergangenheit im Buch drinnen. Dann haben wir drinnen, oh, sehr schön, die Beschreibung der nicht existierenden Band. Und die ist wirklich, also allererste Sahne. Ja, wie gesagt, wir haben diese Nazguls, wir haben diese Band, und dieser Sandy war damals bei der Band dabei. Ich weiß gar nicht, was, egal, was ein Musikjournalist oder so, Rodi, als eins von beiden. Jedenfalls war halt er ein ziemlich großer Fan von dieser Band, und er glänzt mit unglaublichem Sachwissen. Und ja, an dieser Stelle muss eben gesagt werden, dass diese Musik dieser Band eben nicht nur Musik ist, sondern auch sowas wie Politik, um es jetzt mal ein bisschen abzukürzen. Das heißt, wir kriegen genau erklärt und vorgeführt, was eben diese Band gemacht hat. Warum sie jetzt ausgerechnet Nazguls heißt, warum eben dieses Album, das sie gemacht haben, Hot Winds Out of Mordor heißt, wie das Cover von diesem Album aussieht, was für eine Lieder da drauf sind, warum diese Lieder da drauf sind, was ist der Tenor von den Liedern, was ist die Versfolge und so weiter und so fort. All das beschreibt Martin wirklich ins Detail rein, und ich finde das einfach nur fantastisch. Also tatsächlich habe ich dieses Audio-Feature auf AD gehört zu den Monks damals, und das geht fast in die gleiche Richtung. Also ohne etwas von der Musik zu hören, kriegen wir so eine Band vorgeführt und alle das, was sie gemacht haben, und auch die Gründe, warum sie es eben gemacht haben. Weil, wie gesagt, damit waren sie nicht ganz alleine. All diese 60er Jahre Bands haben eben diese, ja, verschiedene politische Botschaften vertreten, und um diese politische Botschaft dieser Nazguls geht es eben auch. Ja, und was noch drinnen ist, das ist, um es jetzt mal ganz klar zu machen, diese vielen Tolkien-Zitate. Also wir haben natürlich die Band, die Nazguls heißt. Wir haben dieses Album Hot Winds Out of Mordor. Wir haben diesen Sänger, der der Hobbit heißt, und so weiter und so fort. Das Ganze ist, tja, ein ziemlicher Kniefall vor Tolkien, der natürlich auch in den 60er Jahren eine Rolle gespielt hat und der eben auch für George R. R. Martin, nehme ich mal an, eine größere Rolle gespielt hat. Ja, würde man sagen, belassen wir es mal kurz dabei. Was die Kritik zu diesem Buch angeht, so gibt es keine schlechte Kritik drüber. Ich kenne einige, es ist einige Leute, und es wird auch online behauptet, dass möglicherweise Armageddon Rock das beste Buch von George R. R. Martin ist. Behaupten sehr viele Leute. Die einzige Kritik, die ich gefunden habe, die was anderes gesagt hat, die sagt ungefähr das, dass ja, dass es nicht Game of Thrones ist, und das war's auch schon. Wenn man das Buch einfach nimmt für das, was es ist, ist es wirklich ganz und gar hervorragend. Und wie gesagt, es ist mit sehr viel Herzblut geschrieben. Und ja, Würde man sagen, belassen wir es mal dabei zu den Büchern. Kommen wir jetzt zum Vergleich, was das Thema angeht. Das ist natürlich in Armageddon Rock super präsent. Also wir haben diese 68er und die werden wirklich ausgebreitet mit allen ihren Facetten. Also besonders was die Facetten angeht, da muss ich jetzt wieder zurückkommen auf die Weggefährten von Sandy. Die haben halt alle verschiedene Karrieren in den 60ern und nach den 60ern gestartet. Was halt ein entscheidender Punkt ist, weil die 60er Jahre sind in dem Buch schon zu Ende gegangen. Wir haben so eine Art Post-60er Kultur. Und wir haben auch darin die übernatürlichen Elemente in diesem Buch. Das möchte ich jetzt gar nicht verschweigen, weil sonst will ich keinen Podcast drüber machen. Was die übernatürlichen Elemente angeht, die sind sehr, tja, wie soll ich sagen? Die treten nicht offen zutage. Also, das ist alles eine Interpretationsfrage, sage ich es mal so. Ja, diese Elemente oder die übernatürlichen Elemente, die haben wir natürlich dann bei Panaroma drinnen. Also, wie gesagt, dort tritt schon ein griechischer Ziegengott auf. Es geht um Unsterblichkeit. In Panaroma werden eben auch viele Themen der 60er aufgegriffen und deswegen gibt es also meiner Meinung nach ziemlich genau den Zeitgeist von damals wieder. Tja, mein Problem war bei Büchern aus den 60er Jahren ist, dass es ziemlich schwer war, ein Buch zu finden, das den damaligen Zeitgeist widerspiegelt und das sich selber nicht so ganz ernst nimmt. Tja, also wie gesagt, bei Tom Robbins, habe ich auch so das Gefühl, dass es dem eher um seine Message geht. Und auch bei Martin, tja, ist was drinnen, tja, auch eine Message, und zwar, dass die 60er Jahre vielleicht doch für irgendwas gut waren, also zumindest in Amerika drüben, und dass es schade wäre, wenn ihm dieser Geist der 60er Jahre verloren geht. Das haben diese beiden Bücher gemein. Was den Stil angeht, bei Robbins, wir haben eben, wie gesagt, ich habe diesen einen Satz vorgelesen, diese komischen Wortgebilde, diese beschreibenden Sätze, die sind nicht jedermanns Sache. Ich finde sie teilweise relativ gelungen, aber was das angeht, das kann Pratchett besser. Also der kann das, tja, einfach besser als Robbins. Deal with it. Und der Stil von Armageddon Rock ist über jeden Zweifel erhaben. Das heißt, wir kriegen echt eine volle Ladung serviert. Wir kriegen diese Mörder-Story, wir kriegen diese, tja, ein Zeitgeist der 60er, wir kriegen ein paar übernatürliche Elemente, wir kriegen diese Detailbeschreibungen. Also es ist im Prinzip alles drinnen, was ein gutes Buch gut macht. Ja, gesamt würde ich einfach sagen, dass Armageddon Rock auf jeden Fall das bessere Buch ist. Was die ähnlichen Bücher angeht, die sind rar. Irgendwie habe ich so das Gefühl, dass die Leute, die in den 60ern gelebt haben, dass alles viel zu ernst genommen werden und dass die jetzt alle abgedrehte Spinner sind. Und wenn die irgendwas Fantastisches schreiben, dann nehmen sie es für bare Münze. Ja, leider. Und deswegen gibt es irgendwie kaum Bücher, die sich mit dem damaligen Zeitgeist beschäftigen. Eine Ausnahme gibt es allerdings, die muss ich jetzt kurz mal googeln, aber ich habe schon mal vergessen, wer der Carson hat, der Typ. Also wie gesagt, dieser Robbins, also Tom Robbins hat natürlich noch andere Bücher geschrieben, die alle so irgendwie den Touch haben der 60er Jahre. Zumindest kommt mir das so vor. Und der zweite wäre dann da haben wir es ja. Jonathan Carroll, das war meine zweite Wahl gewesen für diesen Podcast. Also dieser Jonathan Carroll schreibt ebenfalls, tja, solche halb fantastischen, halb esoterischen Bücher. Das einzige Buch, was ich von ihm gelesen habe, war eben, na, was denn? Vor dem Hundemuseum. Sein bekanntestes Buch dürfte Das Land des Lachens sein. Und tja. Wenn man seine Bücher liest, also beziehungsweise wenn ich den Kritiken Glauben schenken kann, dann schreibt er seine Bücher immer gleich. Ja, es ist ein bisschen, es ist ziemlich esoterisch angehaucht und tja, ich würde mal sagen, er schwimmt auf der gleichen Welle wie der Tom Robbins. Ich kann gar nicht beurteilen, wer davon besser schreiben kann. Also Robbins ist meines Erachtens ein bisschen witziger und Jonathan Carroll nimmt sich selber ein bisschen zu ernst, ist bestimmt nicht für jedermann. Ja, und was ich noch ansprechen wollte, das ist das Buch Der Fischerkönig von, also schon den Namen vergessen, habe ich jetzt gerade Kopf in den Podcast drinnen. Na, wo ist das denn getan? Diogenes erwacht, Moment. Dum. Das hätte ich außer schreiben sollen. Habe ich schon gar nicht mehr drinnen. Das war in meinem Kalifornien-Podcast drinnen. Wie gesagt, es gibt diese zwei Bücher, Diogenes erwacht, beziehungsweise Der Fischerkönig. Und da haben wir auch diesen stark esoterisch-kalifornischen Einschlag. Also wenn man jetzt an die 60er Jahre denkt, dann kommt man natürlich sofort als San Francisco in den Sinn, wo ich gerade erst bis vor, wo ich gerade vor 4 Wochen erst war. Und eben in vielen Büchern, die in San Francisco spielen, da ist auch die 60er Jahre sind noch zu weit. Und da gibt es eben diesen Doppelband, diese zwei Doppelbücher, Der Fischerkönig und Diogenes erwacht. Von Namen habe ich komplett vergessen, tut mir leid, den finde ich jetzt durch Googlen auch nicht mehr raus. Und jedenfalls hat man in diesen Büchern auch sehr stark den Geist der 60er Jahre drinnen. Was nur ein ähnliches Buch ist, das ist eben dieses Parfum von Patrick Süskind, die Geschichte des Mörders. Das hat zwar überhaupt gar nichts mit den 60er Jahren zu tun, aber zumindest mit Parfum. Und eben das Parfum spielt eben in Panaroma auch noch eine große Rolle. Und ja, ich würde mal sagen, das war's dann. Was die Verfügbarkeit dieser beiden Bücher angeht, Panaroma ist auf Deutsch erhältlich, zumindest das Taschenbuch. Als E-Book weiß ich leider gar nicht. Und, na, wo habe ich es denn? Armageddon Rock, da schaut das so aus, dass das Buch schon 1983 erschienen ist und es war lange Zeit vergriffen und man hat es für ein Schweinegeld kaufen können. Aber wie es aussieht, wird es dieses Jahr wieder neu aufgelegt. Ich glaube, im November müsste das rauskommen. Das heißt, tja, wenn es denn rauskommt, zuschlagen, das ist ein wahnsinnig gutes Buch, sollte man auf alle Fälle gelesen haben. Ja, und das war's dann für diese Woche. Vielen Dank fürs Zuhören und ich werde mich gerne morgen daran machen, den letzten Podcast aufzuzeichnen, wo man hoffentlich die Quintessenz der Werke von George R. R. Martin zum Inhalt haben werden. Ja dann, vielen Dank fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Auf Wiederhören!